Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio. Guten Abend. Seit gestern gelten neue Corona-Maßnahmen. Immer noch oder weiterhin soll die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden, so gut es geht. Die gemeldete 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei 205,5. Allerdings schreibt das RKI, die Daten seien, Zitat, nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland. Die geringe Test- und Meldeaktivität zurzeit der Grund dafür. Auch Gesundheitsminister Lauterbach geht von einem 2- bis 3-mal höheren tatsächlichen Wert aus. Vor allem wegen der Omikron-Variante. Die sehen Fachleute weiter als Grund für womöglich bald deutlich steigende Infektionszahlen. Wie weit die Variante schon in Deutschland verbreitet ist, das lässt sich noch nicht genau sagen, berichtet Paul Vorreiter aus Berlin.
Die Lageeinschätzung zur Omikron-Welle gestaltet sich schwierig. In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Testproben bislang auf Varianten hin untersucht. Zudem dauert die Sequenzierung der Omikron-Variante länger, auch fallen in den Ferien Tests aus. Und die Meldungen der Gesundheitsämter kommen aufgrund der zurückliegenden Feiertage verzögert an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hatte von einer deutlichen Untererfassung der Corona-Infektionen gesprochen.
Er ist aber mit dem RKI und den entsprechenden Experten im Gespräch, sodass wir die Zahlen zu Beginn des Jahres wieder sehr aktuell haben werden.
So ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Er rechne damit, dass zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 7. Januar wieder valide Zahlen zur Verfügung stehen werden. Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle weiter gestiegen. Gut 13.000 Fälle wurden heute der Variante zugeordnet. Ein Anstieg um gut ein Viertel im Vergleich zum Vortag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht aufgrund der unvollständigen Datenerfassung von einem doppelt bis dreifach höheren Inzidenzwert aus. Unterdessen wird darüber debattiert, wie die kritische Infrastruktur ihre Notfallpläne auf die Omikron-Welle ausrichten muss. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus unterstützt eine Debatte über kürzere Quarantänezeiten, um Ausfällen in der kritischen Infrastruktur vorzubeugen.
Das sollten wir auf jeden Fall diskutieren, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Geboosterte eine erheblich geringere Viruslast haben. Und das sollten wir mit dem Expertenrat besprechen, denn dafür sind die Experten da. Ich bin offen für jeden Vorschlag, denn wir müssen sehen, dass durch die sehr große Intensität von Omikron es dazu führen kann, dass die kritische Infrastruktur, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr häufig krank werden und dass da die Infrastruktur gefährdet ist,
sagte die FDP-Politikerin bei NTV. Zu Notfallplänen sagte Gerda Hasselfeld, CSU-Politikerin und Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, heute im RBB.
Wir sind auch auf solche Fälle vorbereitet. Da gibt es in den einzelnen Kreisverbänden nicht Vorüberlegungen, sondern schon Pläne natürlich auch. Zum Beispiel geht es darum, wie gestaltet man in solchen Fällen dann auch die Schichtarbeit, wie gestaltet man den Einsatz von zusätzlichen ehrenamtlichen Kräften.
Nicht nur das Deutsche Rote Kreuz ist in der Pandemie besonders gefordert, auch die Polizei. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt heute gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine riesige Belastung für die Beamtinnen und Beamten aufgrund der Corona-Proteste, bei denen sie auf hohe Aggressivität und gewalttätige Verläufe stießen. Auch das Bundesinnenministerium verwies heute auf ein sich veränderndes Protestgeschehen.
Während wir vor einigen Monaten die Situation hatten, dass wir eher größere Demonstrationen mit vielen Teilnehmern in eher den größeren Städten gesehen haben, ist es jetzt so, dass viele Veranstaltungen auch kleiner sind, weniger Teilnehmer vertreten sind und auch disloziert sind. Das heißt, das ist für die Polizei und für die Versammlungsbehörden etwas schwieriger. Aber der Anspruch besteht, dass man auch dieser Einsatzlage entsprechend gerecht wird.
Die Gewerkschaft der Polizei schilderte, dass sich Führungskräfte zwar intensiv bemühten, die Belastung ihrer Mitarbeiter abzubauen, das aber werde immer schwieriger.
Welchen Anstieg der Infektionszahlen die Omikron-Variante wohl auslösen kann, dazu verweisen Fachleute auch auf Werte im europäischen Ausland. In Großbritannien, in Spanien und in Portugal zum Beispiel steigen sie deutlich, auch im Nachbarland von Deutschland. Über 200.000 Neuinfektionen binnen eines Tages sind in Frankreich gemeldet worden. Aus Paris dazu Julia Berutta.
Das sind Zahlen, die einem Schwindel bereiten, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran bei einer Anhörung im Parlament. Angesichts von 208.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden müsse man von einer regelrechten Flutwelle sprechen. Tag und Nacht stecken sich jede Sekunde zwei Franzosen mit dem Coronavirus an. So eine Situation haben wir noch nie erlebt. Das Virus ist einfach überall. Man habe es aber mit zwei Feinden gleichzeitig zu tun, so der Minister, mit Omikron und immer noch mit Delta. In Frankreich sind aktuell 1 Million Menschen infiziert. 5 Millionen sind noch nicht geimpft. Insgesamt liegt die Quote der mindestens zweimal Geimpften bei über 78%. Die Intensivstationen sind noch nicht überlastet. Doch auch hier steigt die Belegung der Betten im Vergleich zur Vorwoche um 9%. Die Regierung versucht seit Beginn der Woche gegenzusteuern und setzt dabei vor allem auf die Impfkampagne. Sie will den Druck auf alle Ungeimpften erhöhen und wandelt den Gesundheitspass in einen Impfpass um. Voraussichtlich ab Mitte Januar zählt dann ein negativer Test nicht mehr. Aus 3G wird 2G für alle Menschen ab 12 Jahren. Seit gestern sind außerdem Boosterimpfungen schon 3 Monate nach der zweiten Impfung möglich. Das Tragen der Maske wird in den Innenstädten auch draußen zur Pflicht. Bei Sport- oder Kulturveranstaltungen darf nicht mehr gegessen oder getrunken werden. Dies gilt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, selbst bei Langstrecke. Stehkonzerte werden verboten, Veranstaltungen in Innenräumen auf 2000 Teilnehmer begrenzt, im Freien auf 5000. Das Trinken in Bars wird nur noch im Sitzen erlaubt sein, Nachtclubs bleiben weiter geschlossen. Ein herber Schlag für die Branche, die Ende des Jahres gute Gewinne zu machen hoffte. Der zuständige Minister Jean-Baptiste Lemoyne. Ich kann mir vorstellen, wie niederschmetternd das für die Beschäftigten und die Unternehmer in der Gastronomie und in der Unterhaltungsbranche ist. Denn eigentlich sollte das Jahresende ja ein Anlass zum Fest sein. Und das ist jetzt vermasselt. Die Schulen sollen zwar wie geplant am 3. Januar ihre Tore öffnen, doch alle Arbeitgeber sind ab kommender Woche Montag verpflichtet, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, wo immer es möglich ist, mindestens 3 Tage pro Woche. Da nun nach Angaben des Gesundheitsministers 10% aller Franzosen Kontaktfall sind, drohen Wirtschaft und öffentlicher Dienst lahmgelegt zu werden. Um das zu verhindern, erwägt die Regierung, die Quarantänefrist für Omikron-Infizierte zu senken. Auf wie viele Tage genau, wird Ende der Woche entschieden.
Auch in den USA steigen die Corona-Infektionen weiter an, wie Ralf Borchardt berichtet.
In den USA werden inzwischen pro Tag mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor allem Bundesstaaten im Nordosten des Landes wie New York, New Jersey, Maryland und die Hauptstadt Washington DC melden seit Tagen immer neue Rekordwerte. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde CDC dominiert dabei im Landesdurchschnitt mit rund 60% die Omikron-Variante des Coronavirus. Die Gesundheitsbehörde CDC steht dabei zunehmend in der Kritik, vor allem weil sie empfohlen hat, die Quarantänezeit nach einer Corona-Infektion von 10 auf 5 Tage zu halbieren. Dies soll unter anderem Krankenhäusern und Fluggesellschaften helfen, den Betrieb trotz hoher Krankenstände aufrechtzuerhalten. Wer 5 Tage nach einem positiven Testergebnis symptomfrei sei, könne an den Arbeitsplatz zurückkehren, solange er eine Maske trage, so CDC-Direktorin Rochelle Walensky. Wir wissen, dass die meisten Ansteckungen in den 1 bis 2 Tagen, bevor man Symptome hat, erfolgen und in den 2 bis 3 Tagen nach den ersten Symptomen. An diesen 5 Tagen erfolgen 85-90% aller Ansteckungen, so die CDC-Direktorin im CNN-Interview zur Begründung. Das Problem ist, dass wir Menschen, die weiter ansteckend sein können, zurück an ihren Arbeitsplatz schicken, auch an Bord von Flugzeugen, kontert die Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft Sarah Nelson im Radiosender NPR. Hier wird vor allem auf die Bedürfnisse von Unternehmen Rücksicht genommen. Wir wollen uns auf die Gesundheit aller konzentrieren und darauf, diese Pandemie zu beenden. Kritik gibt es auch weiterhin daran, dass in vielen Landesteilen Testmöglichkeiten fehlen. Präsident Joe Biden hat angekündigt, ab Januar 500 Millionen zusätzliche Schnelltests verteilen zu lassen. Doch noch fehlen diese Schnelltests für zu Hause vielerorts. Für einen Antigen-Schnelltest oder einen zuverlässigeren PCR-Test bei einer Behörde muss man oft stundenlang anstehen. Und es dauert häufig 2, 3, manchmal 5 Tage, bis man ein Ergebnis erhält. Die Direktorin der Gesundheitsbehörde CDC verteidigt sich mit den Worten: Die Regierung tut viel und wir müssen mehr tun. Das haben wir zugegeben. Aber wenn Sie auf die Situation weltweit schauen, es gibt einen weltweiten Mangel an Selbsttests. Auch Impfungen bleiben ein hochpolitisches Thema in den USA. Nach einem Bericht der Zeitung Washington Post gewähren inzwischen 5 republikanisch regierte Bundesstaaten Arbeitslosenhilfe, auch dann, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, weil man ungeimpft ist. Präsident Joe Bidens Demokraten wollen mit einer Impfpflicht in bestimmten Branchen den Druck, sich impfen zu lassen, erhöhen. Die Republikaner versuchen, mit der Gewährung von Arbeitslosenhilfe Ungeimpften unter die Arme zu greifen.
Sie ist, man muss wohl sagen, sie war die älteste ihrer Form in Russland, die Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie setzt sich für die Aufklärung von stalinistischem Terror und für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Doch die russische Justiz sieht in ihr scheinbar einen sogenannten ausländischen Agenten. Als solcher war die Organisation eingestuft worden und hat es nach Auffassung des obersten Gerichts gegen damit verbundene Auflagen verstoßen. Nach einem Urteil gestern hat das Gericht die Auflösung von Memorial verfügt. Nach einem weiteren Urteil heute muss das Menschenrechtszentrum und das Archiv der Organisation in Moskau schließen. Andrea Beer hat die Verhandlung verfolgt.
Nach der internationalen Organisation Memorial hat die russische Justiz nun also auch das eng verbundene, gleichnamige Menschenrechtszentrum verboten. Die Staatsanwaltschaft hatte dessen Auflösung gefordert und das mündliche Urteil der Richter folgte deren Antrag so. Das Menschenrechtszentrum Memorial und seine strukturellen Ableger werden aufgelöst. Es kann beim Moskauer Stadtgericht und in Gerichten der ersten Instanz Berufung eingelegt werden. Ist Ihnen das Urteil klar? Die schriftliche Begründung steht noch aus, doch die Worte waren eindeutig. Und die Anwälte von Memorial kündigten Berufung an. Auf Seiten von Memorial hatte sich zuvor ohnehin niemand Illusionen gemacht. Prozess und Verurteilung lassen jedoch bohrende Fragen offen, etwa nach einem demokratischen Rechtsstaat, den es nach Ansicht von Memorial-Anwältin Maria Eismont in Russland längst nicht mehr gibt. Wenn der Staat aufhört, die Rechte der Menschen zu verletzen, wenn in Russland nicht mehr gefoltert und entführt wird, wenn man nicht mehr tötet und es dann vertuscht. Nur dann kann man sagen, Memorial kann aufgelöst werden. Denn dann ist Russland zu einem demokratischen Rechtsstaat geworden, wie es eigentlich in der Verfassung steht, auf die ständig hingewiesen wird. Aber leider sind wir davon noch weit entfernt. Es ist eine Schande. So reagierten einige Unterstützerinnen und Unterstützer vor dem Moskauer Stadtgericht auf die Verurteilung. Der Staatsanwalt hatte zuvor gesagt, das Menschenrechtszentrum Memorial habe illegale Proteste zur Destabilisierung Russlands unterstützt. Es rechtfertige Terrorismus und Extremismus. Hintergrund: Die Menschenrechtler kümmern sich unter anderem um Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, auch im Gefängnis. Darunter zum Beispiel Anhänger der Zeugen Jehovas, die in Russland verboten sind. Von der Staatsanwaltschaft äußerte sich nach dem Urteil niemand. Dafür ergriffen gleich mehrere Memorial-Anwälte das Wort. Russische Geschichte wiederhole sich, so die düstere Bilanz von Grigori Vaipan. Denn die Vorwürfe des Staatsanwalts sind ja mit den Listen der politischen Gefangenen im heutigen Russland verbunden. Diese Entscheidung wiederholt praktisch Entscheidungen, die sowjetische Gerichte gegen Dissidenten verhängt haben. Zum Beispiel gegen den sowjetischen und russischen Menschenrechtler Sergei Kowaljow. Er wurde 1975 angeklagt, weil er mit seinen Kollegen Listen erstellt hat mit Menschen, die in der Sowjetunion aus politischen Gründen verfolgt wurden. Zuerst verbot der oberste Gerichtshof die internationale Organisation Memorial, dann das Moskauer Stadtgericht das Menschenrechtszentrum. Die Memorial-Verbotsentscheidungen wertete Vaipan als rechtswidrig und politische Repression. Als Reaktion auf die Urteile blickte auch Vaipans Anwaltskollege Michail Borjukow auf einen Verfolgten der Sowjetzeit. den Russen Josef Brodsky, der Anfang der 70er Jahre ausgebürgerte spätere Literatur-Nobelpreisträger. Josef Brodsky sagte in seiner Nobelpreisrede, die Welt zu retten wird uns wohl nicht gelingen. Aber einen einzelnen Menschen retten, das kann man immer. Wir werden unsere Arbeit auf die ein oder andere Weise fortsetzen. Memorial kann niemals untergehen.
Vor der Sendung habe ich zu den Urteilen über Memorial mit Renata Alt gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der FDP und Vorsitzende im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Als erstes habe ich sie gefragt, ob die Urteile des obersten russischen Gerichts international respektiert werden sollten.
Dieses Urteil muss eindeutig kritisiert werden und das darf nicht so akzeptiert werden. Bei Memorial hat man gesehen, das ist eine politisch motivierte Aktion. Die Auflösung von Memorial wurde jahrelang geplant und daher darf auch die internationale Gemeinschaft hier nicht schweigen.
Sie selbst haben bei einer Delegationsreise die Arbeit von Memorial kennengelernt. Was war denn Ihr Eindruck von der Arbeit von Memorial?
Ja, ich habe mehrmals Memorial besucht, zuletzt eben auch im Januar 2022 zusammen mit Christian Lindner bei unserem gemeinsamen Besuch in Russland haben wir uns sehr intensiv mit Frau Scherbakow, der damaligen Leiterin von Memorial International, ausgetauscht. Als ich bei Memorial war, das war im Jahr 2018, habe ich sehr viele Stunden im Archiv, das Archiv ist im Untergeschoss, ich habe dort sehr viele Stunden verbracht und da ich Russisch verstehe, Russisch spreche, habe ich mir die Dokumente, die Memorial jahrzehntelang gesammelt hat, angeschaut. Es waren häufig sehr rührende, emotional sehr berührende Geschichten von Menschen, die verhaftet wurden oder Häftlinge, die noch unter Stalin-System der Familie das letzte Nachricht hinterlassen haben, zum Beispiel versteckt in einem Knopf einer Jacke. Die Arbeit, die Memorial geleistet hat, war großartig. Und es ist furchtbar, eben, dass das hier jetzt alles beendet werden soll, dass Memorial aufgelöst werden soll. Ich bedauere es sehr, weil es wirklich eine sehr wertvolle Arbeit war, was diese Forschung der Gewaltherrschaft von Stalin und auch des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion betrifft.
Jetzt haben Sie gesagt, international muss es Kritik geben. Wie kann denn diese Kritik geäußert werden, so dass sie gehört wird in Russland?
Es ist wichtig, immer wieder auf die Verletzung der Menschenrechte hinzuweisen. Meiner Meinung nach sollte man endlich verstehen, dass die Menschenrechte vor den Wirtschaftsinteressen, egal welchen Landes, stehen sollten. Wir haben jetzt gesehen, alleine 3 Tage hintereinander, wie sich alles gesteigert hat. Zuerst die Haftstrafe des Stalinismusforschers Juri Dmitriev. Am 28. Auflösung von Memorial International. Heute Schließung des Menschenrechtszentrums Memorial. Was haben die russischen Bürger noch mehr zu erwarten? Man darf hier nicht stillschweigen, man darf nicht zuschauen. Und es ist wichtig eben, dass auch wir im Ausland uns für die Rechte der Bürger in Russland mehr einsetzen.
Nun gab es in der Vergangenheit ja immer wieder Kritik an russischen Justizentscheidungen. Prominentes Beispiel ist Alexei Nawalny und seine Inhaftierung. Jetzt Memorial. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Staatsführung in Russland für diese internationale Kritik auch interessiert?
Naja, ich kann jetzt nicht von irgendwelchen großen, dauerhaften Kritik sprechen. Man hat gerade auch in Deutschland sehr viele Jahre zugeschaut. Die Stimmen waren nicht besonders laut. Und eigentlich erst tatsächlich, seit es mit Herrn Litwinenko und auch dann mit Alexei Nawalny diese Vergiftungsvorfälle gab, erst da hat man vage Kritik gehört. Das Jahr 2021 war ein sehr intensives Jahr. Wir haben gesehen, eben, dass es ein neues Russland ist, Putins Russland, in dem für Freiheit, Wahrheit, kritische Diskurse und Menschenrechte kein Platz mehr ist. Alleine die Auflösung von Memorial wurde jahrelang geplant. Seit 2016 ist Memorial als ausländischer Agent gelistet. Daher hätte ich mir gewünscht, dass schon vor Jahren sehr kritisch und mit starken Maßnahmen Deutschland und auch die EU reagieren. Wir haben lange zugeschaut und deshalb darf man sich nicht wundern, dass wir das alles jetzt beobachten müssen, was in Russland jetzt gerade passiert.
Muss Ihrer Ansicht nach denn mehr getan werden, als jetzt zum Beispiel Worte des Bedauerns, des Unverständnisses oder der Empörung zu äußern?
Ja, also unter diesen Umständen ist es wichtig, dass die Russlandpolitik neu justiert wird. Also die Bundesregierung sollte eine klare Strategie entwickeln. Wie stellt man sich die Zusammenarbeit mit Russland in der Zukunft vor? Ich bin mir sicher, dass Wladimir Putin eine klare Strategie hat, wie er sich die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union vorstellt. Diese Strategie habe ich aber seit Jahren in Deutschland vermisst. Die Lage in Russland und auch die Vorgehensweise des Kremls muss man neu bewerten. Hat Russland überhaupt ein Interesse noch an einem Dialog mit Deutschland und mit Europa? Die Menschenrechte habe ich angesprochen. Die Menschenrechte und Freiheit der Bevölkerung sollten Vorrang vor Wirtschaftsinteressen haben. Daher ist es sehr wichtig, dass wir in Deutschland und auch in Europa alles dran setzen, was die Energie, was Rohstoffe insgesamt angeht, uns von Russland mehr und mehr unabhängiger zu machen. Aber nicht nur von Russland, auch von den USA. Wir sollten mehr und mehr eben in unsere eigene Unabhängigkeit investieren. Und das weitere Verhalten Russland sollte man natürlich auch von der Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 abhängig machen. Auch das Verhalten gegenüber der Ukraine müsste jetzt neu bewertet werden.
Heißt es, die Bundesregierung sollte, vereinfacht gesagt, auf Konfrontation gehen zur russischen Staatsführung?
Ja, wir haben immer einen Dialog gefordert. Einen konstruktiven Dialog kann es immer noch geben. Ich erwarte eben, dass es diesen Dialog tatsächlich auch im Januar geben könnte. Es gibt Themen, wo wir zusammenarbeiten mit Russland, auch gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie, in dem Bereich der Gesundheit, was den Klimaschutz angeht, Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Es gibt genug Themen, eben wo man zusammenarbeiten kann. Und trotzdem, man sollte schon eine gewisse Grenzen, ich würde jetzt ungern von roten Linien sprechen, aber man sollte schon Grenzen haben, wie weit lässt man sich von Russland auf der Nase tanzen, weil nur zu kritisieren, das ist zu wenig. Also es sollten meiner Meinung nach auch tatsächlich klare, erweiterte, personenbezogene Sanktionen überlegt werden. Ich bin prinzipiell allgemein gegen Sanktionen, da sie meistens auch die breite Bevölkerung treffen. Aber es ist immer wieder klar gewesen, dass hinter vielen Aktionen auch in Russland und auch in der Ukraine immer gewisse Namen standen und man kannte die Personen. Also wäre es wichtig gewesen, rechtzeitig personenbezogene Sanktionen zu verhängen gegenüber den Personen, die für Menschenrechtsverstöße verantwortlich sind. Und hier bedarf es einer klaren Strategie seitens Deutschland und auch der Europäischen Union.
Die FDP-Bundestagsabgeordnete Renate Alt. Es ist gleich 23.33 Uhr. Wir kommen zu Themen des Tages in Kürze. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wurden mehr als 5.900 Visa für Deutschland an Afghaninnen und Afghanen ausgestellt. Vielen weitere wurde eine Aufnahme zugesichert. Kai Küstner.
Auf die neue Bundesregierung kommt noch jede Menge Arbeit zu, was das Ausfliegen gefährdeter Personen aus Afghanistan betrifft. Insgesamt 15.000 Menschen wolle man noch außer Landes und damit in Sicherheit bringen. Diese Zahl hatte Außenministerin Annalena Baerbock kurz vor Weihnachten genannt. Wegen der schnellen Machtübernahme der Taliban und trotz einer Evakuierungsmission Mitte August war es bei weitem nicht gelungen, alle ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr und weitere besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen auszufliegen. Nun nennt das Auswärtige Amt eine neue Zahl. Insgesamt seien seit der Machtübernahme der Taliban von deutschen Auslandsvertretungen 5.925 Visa ausgestellt worden. Die meisten davon in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Wie viele der mit einer Einreiseerlaubnis ausgestatteten Personen, vor allem ehemalige Ortskräfte und andere besonders Gefährdete, davon bereits in Deutschland sind, ist nicht ganz klar. Um Schutzbedürftige außer Landes zu bringen, ist die Bundesregierung auf die Bereitschaft der Taliban angewiesen, dies auch zuzulassen. Weshalb es hinter den Kulissen auch Kontakte zu den Extremisten gibt. Parallel dazu sind aber auch Gespräche mit den afghanischen Nachbarstaaten vonnöten, insbesondere mit Pakistan, aber auch mit dem Iran, mit Usbekistan und Tadschikistan. Außenministerin Baerbock hatte angekündigt, diese Gespräche zu verstärken, ohne bereits über konkrete Reisepläne Auskunft zu erteilen.
Die Europäische Union möchte an den geplanten Verhandlungen der USA mit Russland über den Ukraine-Konflikt beteiligt werden. Matthias Reiche.
Die Europäer wollen und dürfen keine unbeteiligten Zuschauer sein, über deren Köpfe hinweg entschieden werde. Und wenn Moskau über Sicherheitsgarantien sprechen wolle, dann sei das nicht nur eine Angelegenheit, die die USA und Russland angehe, so der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Interview mit der Tageszeitung Welt. Solche Verhandlungen über die Sicherheitsarchitektur in Europa machten nur Sinn, wenn sie in enger Koordination und unter Beteiligung der EU stattfinden, wird der Spitzendiplomat zitiert. Er befürchtet, dass bei den Gesprächen Moskau und Washington ihre Einflusssphären untereinander aufteilen, ohne dass europäische Interessen ausreichend berücksichtigt würden. Aus Sicht Brüssels sollte es bei den Gesprächen am 10. Januar auch nicht nur um die Ukraine und die NATO-Osterweiterung gehen, sondern um die gesamte russische Außenpolitik und Moskaus Defizite in Sachen Demokratie und Menschenrechte. Die USA halten bisher aber an den bilateralen Gesprächen fest und wollen die Europäer nicht beteiligen, doch habe man ihnen volle Transparenz und Solidarität zugesichert, wie es aus Washington heißt.
Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist der palästinensische Präsident Abbas für offizielle Gespräche nach Israel gereist. Dort hat er sich mit dem israelischen Verteidigungsminister Gantz getroffen. Benjamin Hammer.
Es gibt keine offiziellen Fotos von dem Termin. Es gab keinen roten Teppich und kein Blasorchester. Das Treffen zwischen dem palästinensischen Präsidenten und dem israelischen Verteidigungsminister lief im Verborgenen ab. Weniger bemerkenswert ist das aber nicht. Im Gegenteil. Verteidigungsminister Benny Gantz lud Präsident Mahmoud Abbas sogar in sein Privathaus im Zentrum von Israel ein. Es war der erste offizielle Termin seit 10 Jahren, den Abbas in Israel wahrnahm, und erst das zweite ranghohe Treffen seit langer Zeit. Bei den Gesprächen ging es um Wirtschaft und Sicherheit. Israels Regierung gab nach dem Treffen bekannt, den Wohnsitz von 10.000 Palästinensern im besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen anzuerkennen. Außerdem will Israel gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde von Abbas einen finanziellen Vorschuss leisten. Dabei geht es um Steuern, die Israel für die Palästinenser erhebt. Das Treffen zwischen Gantz und Abbas dürfte von Premierminister Naftali Bennett abgesegnet worden sein. Der hatte angekündigt, die Reibungspunkte im Konflikt mit den Palästinensern verringern zu wollen. Einen eigenen, souveränen palästinensischen Staat lehnt Bennett jedoch entschieden ab.
Die Tageszusammenfassung der Börse hat Volker Hirt.
Viele Multimilliardäre sind ja nur auf dem Papier so reich, haben manchmal nur ein paar Millionchen auf dem Konto, der Rest steckt im Aktienpaket. Bei Tesla-Chef Elon Musk ist das anders. Der macht auch mal gern Kasse, hat über 900.000 seiner Aktien verkauft und sein Konto mit über 1 Milliarde Dollar wieder aufgefüllt. Kann man machen. Seit Mitte des Jahres hat sich der Wert von Tesla verdoppelt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 880 Milliarden US-Dollar. Die Nummer 1 der US-Giganten aber ist Apple. Der iPhone-Konzern ist fast 3 Billionen Dollar und somit 50% mehr wert als alle 40 DAX-Werte zusammen. Für den amerikanischen Gigantismus ist die dortige Aktienkultur mitverantwortlich. Wertpapiere spielen bei Jung und Alt eine wichtige Rolle, vor allem bei der Altersvorsorge. Das Gefühl, ein Risiko einzugehen, ist sehr unterentwickelt. Das ist bei den Deutschen anders. Sie mögen keine Aktien, wohl aber Gold. Die Nachfrage nach Krügerrandmünzen ist so hoch wie nie. 700.000 Stück sind aus Südafrika in den Export gegangen, davon alleine 80% nach Deutschland. Die Feinunze kostet heute 1.591 Euro, ist somit gerade mal 50 Euro teurer als vor einem Jahr. Da hätte es beim DAX mit der einen oder anderen Aktie weit mehr Rendite gegeben. Der Deutsche Leitindex ist in diesem Jahr um 16% gestiegen. Heute, einen Tag vor dem Jahresabschluss, gab es nochmal einen Dämpfer. Der DAX schloss bei 15.852 Punkten. Das war ein Minus von 0,7%.
Innerhalb von Landesgrenzen gelten bestimmte Gesetze. Dann gibt es welche, die sollen darüber hinaus gelten, zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen. Doch wenn die Erde verlassen wird, sich Handlungen im All abspielen, welches Recht gilt dann? Diese Frage ist zurzeit relevant, weil China bei der UN-Weltraumbehörde Beschwerde gegen die USA eingereicht hat. Satelliten der Firma SpaceX seien auf Kollisionskurs mit der chinesischen Raumstation Tiangong gewesen, so ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Wie im Weltraum jemand haftbar gemacht werden kann und wie sich die beteiligten Parteien äußern, berichtet Arthur Landwehr aus Washington.
Wir haben alle Nationen aufgerufen, verantwortliche Partner im All zu sein und alles zu vermeiden, was Astronauten oder Kosmonauten gefährden könnte. Mehr wollte der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Ned Price, nicht sagen. Im Raum der Vorwurf Chinas, zwei amerikanische Satelliten der privaten Firma SpaceX hätten ihre Raumstation gefährdet. Ganz so einfach, wie es sich der Außenamtssprecher macht, ist es aber nicht. Denn wäre es zum Zusammenstoß gekommen, wäre die amerikanische Regierung haftbar, sagt Henry Hertzfeld, Professor für Weltraumrecht an der George Washington University in Washington.
Nations are still ultimately responsible throughout Article 6 and ultimately liable.
Am Ende sind die Nationen nach Artikel 6 verantwortlich und haftbar. Gültig ist nach wie vor in diesem Fall eine internationale Vereinbarung aus dem Jahr 1972. Und auch wenn heute der erdnahe Raum mit rund 5000 aktiven Satelliten und fast 20.000 Schrottteilen überfüllt ist, gilt im Wesentlichen das internationale Weltraumabkommen von 1967. Ein Abkommen aus einer Zeit, als von kommerzieller Raumfahrt noch keine Rede war. Noch funktioniert es. Vielleicht auch, weil nicht viel geregelt ist und viele der Player das auch so wollen und Konflikte leise lösen. Das aber wird nicht so bleiben, sagt Thomas zu Buchen, schweizstämmiger Wissenschaftsdirektor der NASA.
Es gibt wirklich nicht viele Gebiete, wo wir einander da im Wege stehen. Aber je mehr wir kommerzialisieren, je mehr wir Investitionen im Raum machen, kommen wir eben einander näher. Und darum ist es unglaublich wichtig, dass eben gute Verhaltensregeln akzeptiert werden, aber auch Gesetze.
Die chinesische Beschwerde scheint auch ein Stück Replik auf amerikanische Beschwerden über China, das eine Trägerrakete unkontrolliert hatte abstürzen lassen. Und auch die öffentliche Aufregung über Russland, das bei einem Waffentest gefährlichen Schrott produziert hatte, gehört mit zur Politik. Der nächste Konflikt steht aber schon ins Haus, wenn es um Rohstoffe und andere Ressourcen geht. Schon vier Nationen haben angekündigt, in den nächsten Jahren Mondstationen zu bauen. Und dabei geht es um seltene Erden, Wasserressourcen oder strategische Positionen für Reisen ins tiefe All.
The first movers are going to have a lot of advantages, right? They're going to create their own safety zones, they're going to demarcate the places that they want, they're going to get to the resources first.
Diejenigen, die zuerst dort sind, haben viele Vorteile. Sie schaffen ihre eigenen Sicherheitsbereiche, sie markieren die Plätze, die sie wollen und sie kommen zuerst an die Ressourcen, sagt Mehak Sarang, Expertin für Weltraumökonomie am MIT in Boston. In diesem Rennen, an dem in Richtung Mond die USA, China, Russland und Japan beteiligt sind, würden internationale Regeln auch Grenzen setzen. Das aber, so die Befürchtung, behindert die kommerzielle Nutzung dieser Ressourcen. Und deshalb, so Henry Hertzfeld, kommt die UNO damit auch nicht voran.
The UN COPUS Committee on Resource Uses of Outer Space.
Der UNO-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums hat das Thema Ressourcen auf der Agenda. Aber sie haben noch nicht einmal eine formale Arbeitsgruppe gebildet. Man tauscht nur Informationen aus. Einige Länder wie Luxemburg, Japan oder die USA haben eigene Gesetze dazu geschaffen. Die USA zum Beispiel erlauben es Unternehmen, diese Ressourcen auszubeuten. Aber die USA erheben als Land keinen Besitzanspruch auf Himmelskörper.
It only applies to individuals or companies that are under US jurisdiction.
Das Gesetz gilt aber nur für amerikanische Individuen und Unternehmen. Andere könnten also anders vorgehen. Und ungeklärt ist, ob man zum Beispiel auf dem Mond Claims abstecken darf und wie man die dann gegen andere schützen würde.
Das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong. Vergangenes Jahr hat es die chinesische Zentralregierung beschlossen. Seitdem gehen Behörden in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion gegen AktivistInnen und Medienschaffende vor. Das neueste Beispiel, die pro-demokratische Nachrichtenseite Stand News. Sie ist von Reporter ohne Grenzen für den Preis für Pressefreiheit nominiert worden. Nach einer Razzia der Sicherheitsbehörden wird sie ihren Betrieb aber wohl einstellen. Eva Lambi-Schmidt mit Einzelheiten.
6 Uhr morgens. Auf Online-Videos ist zu sehen, wie Polizistinnen und Polizisten der Nationalen Sicherheitsbehörde in Hongkong einen Redakteur der Nachrichtenseite Stand News zum Verhör bringen. Chan Longxing ist gleichzeitig Vorsitzender der Hongkonger Journalistenvereinigung. Während er am Mittag wieder freigelassen wurde, werden 6 seiner Kollegen und ehemalige Mitarbeiter des pro-demokratischen Online-Magazins weiter von der Polizei festgehalten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um aktuelle und ehemalige Chefredakteure des Magazins und um Personen aus dem ehemaligen Vorstand. Wie chinesische Staatsmedien berichten, werden sie verdächtigt, aufrührerische Texte veröffentlicht und dafür eine Plattform geschaffen zu haben. Die Hongkonger Regierung hat nach Angaben der Polizei das Vermögen des Medienunternehmens eingefroren, umgerechnet fast 7 Millionen Euro. Stand News selbst hat derweil angekündigt, den Betrieb einzustellen. Demnach wird das Magazin im Laufe des Tages alle Inhalte auf der Webseite und in den sozialen Medien entfernen. Ein Schock, sagt Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen in Ostasien. Das Magazin Stand News wurde erst im November von Reporter ohne Grenzen für den Preis für Pressefreiheit 2021 nominiert in der Kategorie Unabhängigkeit.
Stand News in Hongkong is a very important
Stand News in Hongkong ist ein sehr wichtiges, unabhängiges Medium. Das Problem ist, dass in Hongkong heutzutage, wie auch in Festlandchina, es bei den Behörden als Verbrechen gilt, dass Reporter berichten, was passiert. Es ist ein Krieg gegen den unabhängigen Journalismus. Offensichtlich tolerieren sie nicht, dass Medien Dinge berichten, die nicht ins Narrativ passen.
Do not tolerate that any media would report information that does not fit the narrative.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert eindringlich von den demokratischen Staaten, die Journalisten in Hongkong nicht allein zu lassen. Seitdem die chinesische Zentralregierung im vergangenen Jahr ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen hat, gehen die Behörden in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion hart gegen Aktivisten und Journalisten vor. Wir wissen, wir sind gerade zwischen den Feiertagen, aber es ist sehr wichtig, dass demokratische Staaten auf die Festnahmen reagieren und dass sie der chinesischen Regierung und der Regierung in Hongkong signalisieren, dass sie es nicht tolerieren werden, wenn die Pressefreiheit in und außerhalb Chinas attackiert wird.
226 Mal findet sich das Wort oder der Wortstamm digital im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. In Kapitel 2 steht es im Titel Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen. Was von den Vereinbarungen zu halten ist, darüber wurde auf der RC3, der Jahreskonferenz des Chaos Computer Clubs, gesprochen. Seit Montag kommen dort Teilnehmende digital zusammen, um zum Beispiel zu diskutieren, warum personalisierte Werbung verboten werden sollte, oder eben einen Vortrag zu hören mit dem Titel Der Koalitionsvertrag – Licht und Schatten. Dem hat Jenny Barke zugehört.
Wo Licht zu sehen ist, da fällt auch ein bisschen Schatten. So fassen die beiden Speaker auf dem RC3 die Digitalisierungspläne im Koalitionsvertrag zusammen. Näher angeschaut haben ihn sich der IT-Journalist Jens Ohlich, kurz Jol genannt, und der Rechtsanwalt Tom Jennissen vom Verein Digitale Gesellschaft. Licht sieht Jol beispielsweise beim neuen politischen Personal.
Man hat das Gefühl, dass zum ersten Mal, zumindest in dem Bereich Digitalpolitik, eine Generation von Politikerinnen und Politikern am Start ist, die nicht alles ausgedruckt und per Fax zugestellt bekommen müssen und jetzt auch endlich am Ruder sind.
Ein Highlight, bei dem sein Herz sofort höher geschlagen hat, das ganz klare Bekenntnis zu Open Source, also Software mit einem offenen Quellcode. Die Zivilgesellschaft hat das schon lange gefordert, denn Open Source hat viele Vorteile. Sie ist zum Beispiel für jeden einsehbar und auch für jeden kostenlos nutzbar, also für Hacker eine höchst demokratische Form der Software. Jetzt will sie die Bundesregierung jährlich mit 10 Millionen Euro fördern.
Und da gibt es ja kurz vor Weihnachten Weihnachten ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Das sind Töne, wo man dann auch im Ausland sagt, irgendwie, was ist denn mit Deutschland passiert? Also so fortschrittlich kannten wir es bisher noch nicht.
Doch um in den Bildern der beiden IT-Experten zu sprechen, hebt man den Teppichboden, so sieht man Staub. Joel und Jennison kritisieren viele Worthülsen, hinter denen die digitalen Ambitionen der neuen Regierung im Ungefähren bleiben. Stichwort Datenschutz. Auf den 177 Seiten umfassenden Vertrag findet sich das Wort nur 17 Mal. Im Bereich digitale Verwaltung käme der Datenschutz gar nicht zur Sprache, wundert sich Rechtsanwalt Jennison.
Obwohl es in dem Bereich ja wahnsinnige Auseinandersetzungen geben muss oder geben wird, da werden wir sehr, sehr, sehr genau hinschauen müssen.
Und auch der Datenschutz für Beschäftigte, eigentlich ein Leitthema der SPD, sei nicht verankert, ebenso wenig wie beim Thema elektronische Patientenakte. Was beide außerdem enttäuscht, digitale Verantwortung wird in vielen Bereichen auf die EU abgeschoben. So zum Beispiel beim Urheberrecht oder der Vorratsdatenspeicherung. Und bei künstlicher Intelligenz, innerer Sicherheit und Bürgerrechten bleibe der Vertrag unkonkret. Ihre Analyse fasst Joel am Ende so zusammen.
Ist eigentlich dann auch so ein bisschen das Fazit. Wir freuen uns über viele Aspekte, Ärger bleibt.
Dafür stehe die Hackerszene und digitale Zivilgesellschaft. Sie wolle der Regierung weiterhin, trotz des Optimismus, ganz genau bei netzpolitischen Themen auf die Finger schauen.
Vor 10 Jahren hat Kim Jong-un die Führung in Nordkorea übernommen. Der Sohn des langjährigen Machthabers Kim Jong-il war damals noch keine 30 Jahre alt. Seitdem hat es international beachtete Atomversuche und Raketentests Nordkoreas gegeben und den Versuch einer Annäherung an die USA unter Donald Trump. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Land allerdings so abgeschottet wie selten zuvor. Katrin Erdmann blickt auf die vergangenen Jahre zurück und eine mögliche Zukunft des Landes voraus.
Jubelrufe für den neuen Herrscher. Der erste Auftritt Kim Jong-uns nach seiner Machtübernahme. Im April 2012 will er Stärke zeigen. Der junge Herrscher gibt sich mal volksnah, mal grausam. So lässt er ein Jahr später seinen Onkel hinrichten, bevor der ihm gefährlich werden könnte. Eine Mischung, die Mason Ritchie, außerordentlicher Professor für internationale Politik an der Hankook-Universität in Seoul, vielleicht für Kims wichtigste Errungenschaft hält.
Dass er noch an der Macht ist, ist fast erstaunlich. Nordkorea ist ein Haibecken und er hat sich gegen viele andere Haien behauptet.
Ritchie bezeichnet den Diktator im Gespräch mit der ARD als multidimensional, als einen Mann, der inzwischen genau wisse, wie man die Hebel der Macht bediene. Dazu zählen natürlich auch die bislang 4 Atomtests. Den ersten macht er 2013, 3 Jahre später folgen 2 weitere.
Nordkorea teilweise jetzt auf Augenhöhe mit den USA und China. Und das ist für ein kleines, armes Land ziemlich beeindruckend.
Im Frühjahr 2017 lässt Kim vermutlich seinen Halbbruder Kim Jong-nam mit einem Nervengift töten. Es folgen diverse Raketen und ein 4. Atombombentest. Das Verhältnis mit den USA spitzt sich immer weiter zu. Im Januar 2018 sagt Kim, die gesamten USA sind in der Reichweite unserer Atomwaffen und der Atomknopf steht immer auf meinem Tisch. Das ist die Realität, keine Drohung. US-Präsident Trump droht zurück. Doch dann stehen die Zeichen plötzlich auf Annäherung. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in übernimmt die Vermittlerrolle. Er und Kim treffen sich im April 2018 an der Demarkationslinie. Im Juni folgt der Gipfel zwischen Kim und Trump in Singapur. Man wolle die Vergangenheit hinter sich lassen. Die Welt werde einen bedeutsamen Wandel erfahren, sagt Kim. Und schließt im Herbst desselben Jahres bei einem weiteren Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon an. Man habe ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet, um den jahrzehntelangen Konflikt zu beenden und die koreanische Halbinsel zu einem Land des Friedens ohne Atomwaffen und Bedrohungen zu machen. Hoffnungsvoll gucken nach diesen Worten alle auf den 2. Gipfel zwischen Trump und Kim im Februar 2019. Doch der endet zur Überraschung vieler ohne eine Einigung. Monatelang passiert nichts, aber Kim hält zumindest und trotz verschärfter Sanktionen sein Versprechen, auf weitere Waffentests zu verzichten. Erst im Januar 2020 spricht er wieder davon. und taucht dann einige Monate später ab. Die Gerüchteküche brodelt, der stark übergewichtige Diktator könnte schwer erkrankt sein. Im Frühjahr 2021 verschwindet Kim erneut und kehrt dann sichtlich schlanker wieder zurück. Chad O'Carroll vom Nachrichtenportal NK News.
Ehrlich gesagt fand ich, dass er Anfang des Jahres so krank aussah wie nie zuvor. Im Februar, März war er stark übergewichtig und hat dann sehr, sehr schnell an Gewicht verloren.
And yeah, he's lost it very, very quickly.
Was ihm mindestens genauso große Sorgen bereitet, dass sich das Land seit der Pandemie noch weiter abgeschottet habe. Kaum jemandem gelingt noch die Flucht und Kim sitzt fester denn je im Sattel.
Sadly, we are now in this.
Es ist traurig, dass wir jetzt in einer solchen Situation sind. Wenn wir an den Durchschnitts-Nordkoreaner denken, dann blickt er in eine fürchterliche Zukunft. Es sieht nicht so aus, als würde sich auf absehbare Zeit etwas in dem Land verbessern.
Zum Abschluss der Sendung nun die Presseschau. Redaktion Dietmar Reiche, gelesen von Anja Gavlik.
Das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles hat den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Blume, auf eine Rangliste der einflussreichsten Antisemiten gesetzt. Die Frankfurter Rundschau fragt, was Blume getan habe. In der Begründung heißt es, Blume habe einmal auf Facebook einen Post geliked, der Zionisten mit Nazis verglichen habe. Danach habe er antijüdische, antiisraelische und konspirative Twitter-Accounts geteilt und mit Likes versehen. Welcher Post war das auf Facebook? Um welche Twitter-Accounts geht es? Dazu sagt das Simon-Wiesenthal-Zentrum nichts. Es liefert keine Belege. Auch die Zeitung Die Welt kritisiert das Vorgehen. Zu Unrecht wirft das Zentrum dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, vor, den Judenhass zu befördern, statt ihn zu bekämpfen. Ob Blume in den sozialen Medien immer glücklich agierte, mag beurteilen, wer dort selbst nie eine Dummheit beging. Der Vorwurf ist so absurd, wie er nur sein kann, meint die Südwestpresse aus Ulm. Der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume, ein Antisemit? Mit dieser Bewertung hat sich das Simon-Wiesenthal-Zentrum ins Ausgesetzt. Es ist in seiner Einschätzung einem Journalisten gefolgt, der mit Unterstellungen allzu oft massiv und maßlos gegen Politiker und Menschen des öffentlichen Lebens austeilt. Außenministerin Baerbock hat angekündigt, nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking zu reisen. Die Süddeutsche Zeitung macht darauf aufmerksam, dass es sich um eine persönliche Entscheidung handelt. Aber Baerbock ist als Politikerin erfahren genug, um zu wissen, das Private ist politisch. Das gilt erst recht für die Außenministerin. Immerhin war Baerbock so klug, ihre Absage nicht gleich mit einem Boykottaufruf zu verbinden. Diese Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich zu machen, zeugt aber nicht gerade von diplomatischem Geschick. Eine Rolle hat Annalena Baerbock im Außenministerinnenamt schon gefunden, beobachtet die Stuttgarter Zeitung. So distanziert zu China hat sich schon lange kein Bundesminister mehr positioniert. Das zeugt von bemerkenswerter Klarheit. Das Risiko für Baerbocks Vorgehen tragen deutsche Unternehmen und Arbeitnehmer, weil viele von ihnen massiv vom chinesischen Markt abhängen. Auch die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Faeser reist nicht nach Peking, begründet dies aber mit der Corona-Pandemie. Die Volksstimme schreibt: Für die deutsche Mannschaft dürfte diese Entscheidung eine seltsame Wirkung haben. Sie starten ohne politischen Rückhalt ihrer Regierung.
Das war der Tag für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Nacht und auf Wiederhören.